Ja, ihr Lieben, ich darf euch auch nochmal einladen fürs Gebet. Wenn ihr wollt, steht gerne auf, wenn ihr mögt, dass wir uns nochmal gemeinsam dem Gebet widmen. Ja, danke Vater, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass wir uns deinem Wort stellen dürfen. Und wir wollen beten, dass du zu uns ganz konkret redest. Wir wollen beten, dass du alle Gedanken und vielleicht auch Gefühle und manche Sorgen von der letzten Woche einfach jetzt nimmst und dass wir empfangsbereit sind für das, was du uns sagen willst, dass du in unsere Lebenssituation hineinsprichst. So wollen wir um offene Ohren, offene Herzen bitten. Danke, dass du hier unter uns bist. Wir geben dir die Ehre. Amen. Ja, schön, dass einige von euch wiedergekommen sind von der letzten Woche, dass ihr gesagt habt, Mensch, die ersten paar Gebote, die hatten es ja schon in sich und jetzt wollen wir uns dem weiteren Teil ein bisschen stellen. Und ich möchte zu Beginn nochmal so eine kleine Rückschau halten über den letzten Sonntag. Wir haben uns den 10 Geboten genähert und herausgefunden, dass man sie gut unterteilen kann. Auf der einen Seite in die Anweisungen, wie unsere Beziehung zu Gott sein darf, was Gott uns dafür Anregungen gibt, wie wir unsere Beziehung zu ihm fördern. Und auf der anderen Seite geht es heute ganz stark darum, auf der anderen Seite, wie wir unsere Beziehung zu Menschen führen. Gott lieben, Menschen lieben, das ist ja dieser bekannte Vers, wo Jesus gefragt wird, wie kann man die Gebote eigentlich so zusammenfassen? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum soll es gehen, Gott lieben, Menschen lieben. Und ich bin so jemand, ich brauche das so ein bisschen praktischer. Wie kann man das denn jetzt so im Alltag leben? Und die 10 Gebote sind dafür geschrieben, um uns eine gute, nicht nur Orientierung zu geben, sondern eine Anleitung, wie das Leben mit Gott funktioniert und wie wir unser Miteinander mit anderen Menschen führen dürfen. Gebote sind ja immer etwas, die unterschiedliche Gefühle in uns auslösen. Auf der einen Seite vielleicht, Gebote, die können ein bisschen mulmig in uns wirken lassen, dass wir sagen, oh, so Gebote, da kann ich nicht so richtig mit. Und wie gesagt haben, Gottes Absichten sind wirklich gut. Er sagt, ich möchte, dass ihr Gebote befolgt, weil sie zum einen zum Segen für euch sind. Und gleichzeitig sind sie aber nicht optional, sondern Jesus sagt ganz klar, ich hebe die Gebote nicht auf. Und wenn wir uns den Geboten widmen, dann darf immer die Motivation sein, zum einen, Gott möchte uns ein gutes Leben schenken. Das ist Gottes Grundabsicht. Er möchte, dass wir ein gelingendes Leben führen, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und dass wir ein gutes Miteinander mit anderen Menschen führen, in der Familie, in dem Umkreis, wo wir sind, in den Staatsformen, auch wenn wir den Eindruck haben, manchmal sind sie nicht sehr göttlich, aber Gott installiert diese ganzen Dinge, damit wir ein gutes Leben führen. Das ist das eine. Das ist so ein bisschen ich-zentriert, wo man sagt, ach, Gebote sind ja für mich, die sind ja für meinen Nutzen. Ja, das sind sie auch. Gleichzeitig sind Gebote aber auch dafür da, dass wir Gott ernst nehmen und dass wir versuchen, ihm zu gefallen, ein Leben zu führen, um ihm Ehre zu geben. So heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 10. Ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn angemessen ist. Versucht ihm zu gefallen mit allem, was ihr tut. Alles Gute, das ihr vollbringt, soll Früchte tragen und die Erkenntnis Gottes soll bei euch zunehmen. Also das ist so unsere Grundmotivation und ich hoffe, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir den Anspruch haben, ein Leben zu führen, woran Gott Freude hat, wo er sagt, hey, ich möchte dein Leben segnen auf der einen Seite, aber dass wir auch sagen, ich habe den Anspruch und die Motivation, dass Gott über unser Leben sieht und sagt, hey, ich freue mich, dass ihr von ganzem Herzen nach meinen Geboten leben wollt. Die ersten Gebote, nochmal so ein bisschen um in Erinnerung zu rufen, waren: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wir haben uns so ein bisschen darauf eingespielt, dass wir sagen, hey, wovon erwarten wir Glück und Sicherheit? Dass wir sagen, wo gibt es Götter und Götzen in unserem Leben, die den Platz von Gott einnehmen und wo wir ganz bewusst uns hinterfragen dürfen, wo hat Gott vielleicht zu wenig Raum in unserem Leben? Das zweite Gebot ist, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Sichtbare Bilder wie... Vielleicht habt ihr ja der ein oder andere auch manche Sachen entfernt schon in der Woche. Wäre mal spannend zu hören. Vielleicht irgendwelche Buddha-Statuen oder irgendwelche Traumfeger oder was es da sonst noch geben mag. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, wo haben wir Gott in ein Bild gepresst, wo er so sein soll, wie wir ihn gerne haben möchten. Und wo er sagt, mach dir kein Bild von mir, ich bin der Gott, der über allen Dingen steht. Und du als Mensch darfst dir kein Bild davon machen, wie ich zu sein habe. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Auch da war es wieder der Punkt, ihn ernst nehmen, dass wir ihn respektieren, ihn wertschätzen und vielleicht auch manchmal für ihn eintreten, wo wir merken, dass es Leute gibt, die abfällig über Gott reden, über all das, was uns wertvoll und heilig ist, wo Gott uns vielleicht herausfordert, auch zu sagen, hey, wo gibt es Situationen, wo wir für Gott einfach auch mal uns stark machen dürfen und darauf aufmerksam machen, wo Menschen den Namen Gottes missbrauchen. Und dann das letzte Gebot, was wir letzte Woche betrachtet haben, war, den Sabbat zu heiligen. Ernst zu nehmen, dass Gott uns Regeln und ja, Rhythmen gibt, wo wir entspannen dürfen, wo wir uns Zeit nehmen, um auf Gott zu hören, wo wir den Sonntag oder andere Tage haben, wo wir ganz bewusst uns rausnehmen und sagen, ich lasse die Arbeit ruhen, ich lasse das Alltägliche mal links liegen und konzentriere mich auf die Beziehung zu Gott. Und vielleicht gab es ja so manche Begebenheiten in der Woche, wo ihr gedacht habt, okay, das waren schon ein paar große Ansprüche, das waren Dinge, wo ihr gemerkt habt, da habe ich vielleicht Gebote übertreten und heute gibt es ein paar Gebote, die es wirklich in sich haben und ich würde mal davon ausgehen, dass bestimmt 95% derer, die hier sitzen, mindestens mal eins davon übertreten haben. Und zwei Fragen kommen ja immer wieder auf, wenn wir die Gebote betrachten. Zum einen, gibt es Ausnahmen? Ist das so in Stein gemeißelt? Gibt es Ausnahmen? Muss man alles so sehen? Und die Antwort ist ein klares Jein. Wir werden darauf gleich später drauf eingehen. Und dann die zweite Frage, die uns hoffentlich auch bewegt. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich Gebote bewusst oder vielleicht auch unbewusst übertreten habe? Und welche Lösung gibt es dafür? Das soll so ein bisschen der Fahrplan sein für heute. Jetzt wollen wir uns mal dem zweiten Teil ein bisschen nähern und vielleicht hilft das nochmal zu überlegen, in welcher Situation wurden denn die 10 Gebote verfasst. Vielleicht habt ihr in der Vergangenheit schon mal den 2. Mose mal durchgelesen und mal ein bisschen herausgefunden, was die Stationen waren. Und wenn man 2 Kapitel vor dem 20., also Kapitel 18 mal schaut, dann war es so, das Volk Israel war in der Wüste. Und Mose war immer derjenige, der über Recht und Unrecht entscheiden sollte. Es gab Streitigkeiten, es gab Fragen und alle Menschen aus dem Volk kamen immer zu Mose und fragten, ja sag doch mal, was ist die richtige Entscheidung, die wir treffen sollen? Jitro, sein Schwiegervater, berät ihn dann dazu, in Kapitel 18 Berater und Richter einzusetzen und die so ein bisschen das Miteinander im Volk regeln sollte, dass Mose keinen Burnout bekommt wegen den ganzen Fragen und den Überforderungen, die er hat. Und in diesem Zusammenhang kommt dann eine Allgemeinregelung für das Volk, für das Miteinander, in ihre Beziehung zu Gott und untereinander, wo jeder im Volk wusste, das sind Regeln, das sind Gebote, die Gott gesetzt hat, an die wir uns halten sollen. Und jedes Miteinander braucht Regeln. Vielleicht sagst du, boah, es gibt manche Gesetze, die kann man sich vielleicht schenken. Es gibt manche Regeln, die wir hier in Deutschland haben, die sind hinterfragungswürdig. Aber ohne Regeln, ohne Gebote funktioniert kein Zusammenleben im Staat, aber auch im Kleinsten in der Familie. Und so tauchen wir direkt in das Gebot ein, du sollst Vater und Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das Jahwe, dein Gott dir gibt. Um auch da noch ein bisschen den geschichtlichen Aspekt zu berücksichtigen. 1880 ungefähr war Otto von Bismarck, die Geschichtsprofis von euch wissen das, der das Kranken-, Unfall- und Rentenversicherungssystem in Deutschland eingeführt hat. Und es wurde von einigen Ländern kopiert, dieses System, wo man sagt, hey super, der Staat übernimmt einen Großteil der Absicherung, was bis dahin alles die Familie getan hat. Oder die Dorfgemeinschaft im weitesten Sinne. Aber wenn du als Familie, als Mann, Frau, wenig Kinder hattest, dann war es um deine Absicherung im Alter äußerst rar gesät. Und die Aufgabe war, die Eltern ziehen die Kinder groß, so viele Kinder du hast, umso besser. Hinterher im Alter unterstützen sie die Älteren. Und so war das System bis 1880 ungefähr, bis Otto von Bismarck sagte, hey, der Staat darf doch gewisse Aufgaben übernehmen. Wenn du schon Rente bekommst, sei dankbar. Otto von Bismarck, sei die Ehre dafür. Jetzt kann man ja sagen, gut, der Staat, der hat ja jetzt vielfach von dem übernommen, was damals so gang und gäbe in dem System war, was die Kinder eigentlich mit sich bringen sollten. Und doch glaube ich, dass dieses Gebot zeitlos ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und vielleicht sagst du, hey, meine Eltern sind schon lange beim Herrn, ich habe das nicht, vielleicht gilt das hier gar nicht mehr für mich. Trotzdem zu sagen, was für eine Haltung habe ich denn meinen Eltern und denjenigen, die mich auf die Welt gebracht haben. Ich glaube, das Erste, was wir tun sollen, ist, ihnen dankbar zu sein, dass sie uns Leben geschenkt haben. Dass du heute hier bist, war dem Umstand zu verdanken, dass deine Eltern sich sehr, sehr lieb gehabt haben. Dass sie gesagt haben, sie nehmen sich Zeit füreinander und ich brauche es nicht weiter ausmalen, aber dass ihr auf dieser Welt seid, das seid euren Eltern zu verdanken. Sie haben euch aufgezogen. Manche vielleicht mit mehr und besseren Werten als andere, aber sie haben dazu beigetragen, dass ihr ernährt worden seid, dass ich ernährt worden bin, dass wir groß geworden sind. Wir dürfen ihnen Wertschätzung, Dankbarkeit und Respekt geben und wenn sie im Alter sind, sie vielleicht auch zu unterstützen, finanziell dafür Sorge zu tragen, sie zu besuchen und vielleicht auch ein Stück weit die Pflege zu übernehmen. Soweit die Theorie und man sagt, ja, das klingt ganz nett, wenn das doch alles mal so einfach wäre. Und Familie kann Himmel, aber auch höllenähnliche Zustände haben. Dass wir Familien erleben, wo Zerstörung, wo Missgunst, wo Missbrauch, wo ganz viel Schlimmes und Arges vorherrscht und man sich fragt, wie kann man dann Eltern ehren, wie kann man dann Familienangehörige ehren und wertschätzen. Und mich zerreißt das Herz, ich darf ja viele Trauerfeiern begleiten und es kommt, also ich sag mal 70%, ja, vielleicht ein bisschen weniger, vor, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man sagt, boah, bitte können Sie sich dafür Sorge tragen, dass die Familie da sitzt, wir wollen nicht miteinander sprechen, da gab es was in der Vergangenheit, wir sind zerstritten, es geht jetzt nur noch ums Erbe und wo ich denke, boah, das ist herzzerreißend, wenn man am Ende des Lebens an so einem traurigen Tag dann erleben muss, wie Familien nicht zueinander kommen, wo man sagt, hey, da gibt es etwas, wo ganz viel Arges in der Vergangenheit passiert ist. Und es ist nicht zu pauschalisieren und auch da ist immer wieder die Frage, gibt es Ausnahmen? Und das will ich hier nicht als Freibrief oder sowas sagen. Ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, die wir hinterfragen dürfen. Aber der Grundgedanke ist, den Gott uns legt, ist, ehrt einander. Ehre deinen Vater, deine Mutter, ehre die Älteren, ehre diejenigen, die für dich eingestanden sind, die dich aufgezogen haben. Als erstes ehre die Menschen in deiner Familie. Das zweite geht dann um das Thema, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Und wahrscheinlich die meisten von uns hoffe ich, dass sowas niemals vorgekommen ist, dass wir irgendwen das Leben ausgelöscht haben. Und Jesus ist ja sehr, sehr krass, wenn man sagt, ich lese die 10 Gebote, dann darf und muss man eigentlich auch die Bergpredigt Matthäus 5 lesen. Und da geht Jesus nämlich noch ein Stück tiefer. Matthäus 5, Vers 21 sagt er nämlich, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Jesus ist hier sehr klar und sagt, Morden, Tod, das Auslöschen eines anderen ist eigentlich nur eine Folge von Dingen, die schon viel, viel eher angefangen haben. Wo man eine Missgunst vielleicht hatte im Herzen, dann kommt das über die Worte und wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen von uns, der sich gelinde gesagt schon mal im Ton vergriffen hat. So sagt man das ja ein bisschen salopp. Aber eigentlich ist es ein Niedermachen, ein Schlechtreden über andere. Und Jakobus sagt es: mit unserer Zunge preisen wir Gott und fluchen Menschen. Das darf nicht sein. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch heraus. Aber so, meine Brüder, sollte es nicht sein. Und das sind so Dinge, die ja vielleicht der ein oder andere, der ein bisschen impulsiver ist von euch, fühlt sich dadurch vielleicht mehr angesprochen und sagt, boah, vielleicht gibt das mal so Situationen in der letzten Woche, wo man ja vielleicht mit dem Ehepartner, mit Menschen, die einem lieb und teuer sind, doch vielleicht mal so gesprochen hat, wo jetzt nicht vielleicht der Nachbar zuhören sollte, nicht vielleicht der Bruder und die Schwester aus der Gemeinde das Fenster hoffentlich nicht aufgemacht hat, hoffentlich nicht irgendwer mitgeschnitten hat, was wir zueinander sagen. Und Jesus ist ganz klar und sagt, morde nicht, nicht in deinen Gedanken und nicht in deinen Worten. Rede Gutes übereinander. Segne, anstatt zu fluchen. Sprich Gutes aus. Und wenn es passiert, bitte um Vergebung. Lass alles stehen und liegen. Geh nicht zum Opfern, geh nicht in den Gottesdienst, geh nicht in geistliche Gemeinschaft. Lass es liegen und bitte erstmal um Vergebung. Und ich glaube, das ist eine gute Angewohnheit. Es kann immer passieren, jeder von uns kann das wahrscheinlich nachempfinden, dass einmal etwas so übergeht, dass die Worte dementsprechend laut werden, dass wir dann trotzdem sagen, wir wollen uns verändern und immer wieder um Vergebung bitten und das ernst nehmen, nicht zu morden und dass Jesus sagt, auch nicht in unseren Herzen und in Worten andere runterziehen. Schon ein bisschen harter Tobak, wahrscheinlich die einen oder anderen fühlen sich vielleicht an der anderen Stelle ertappt, ich auch. Und weiter geht es. Auch da ist Jesus wieder sehr, sehr deutlich. Brich die Ehe nicht, du sollst nicht die Ehe brechen. Und auch da ist Jesus sehr radikal und sagt in Vers 27, Matthäus 5, ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge verführt wirst, reiß es raus, wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab, wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eines der Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau trennen will, muss ihr einen Scheidebrief ausstellen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt, es sei denn, sie ist ihm sexuell untreu geworden, treibt sie in den Ehebruch und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht auch Ehebruch. Harte Worte. Jesus ist hier sehr, sehr deutlich und macht klar, die Ehe ist eine unfassbar heilige Verbindung zwischen Mann und Frau. Und auch da schreit spätestens in uns etwas, wo wir sagen, boah, gibt es da nicht Ausnahmen? Hier ein klares Jein. Nochmal zu sagen, es gibt Situationen, die so herausfordernd sind, aber der Grundsatz darf nicht verwässert werden. Brich nicht die Ehe. Und ich habe mal so ein bisschen in den Statistiken nachgeguckt. Die Scheidungsrate in Deutschland liegt bei knapp 40%, 38, sonst was. Die gute Botschaft ist, Christen ungefähr 15 bis 20, also ein bisschen geringer. Die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung betrug 14,8 Jahre. Und die häufigsten Trennungsgründe: Affären, Gewalt in der Ehe, fehlende Körperlichkeit und fehlende Gemeinsamkeiten mit dem Partner. Das Zusammenleben auch da in der Ehe kann etwas unglaublich Schönes, unglaublich Bereicherndes sein. Aber es kann auch eine unfassbare Herausforderung werden. Und sicherlich kennt jeder von uns Situationen, Menschen, wo man sagt, boah, das ist unfassbar schwierig. Und jeder hat den Wunsch, eine gute Ehe zu führen, ein gutes Miteinander mit dem Partner zu haben. Und wenn ich viele von euch angucke, habt ihr tolle Jubiläen gefeiert, sicherlich Goldhochzeit oder noch mehr oder Diamantenhochzeit schon mal. Das ist etwas Großartiges. Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Es ist etwas Wunderbares, wenn man einen Ehepartner über so viele Jahre, Jahrzehnte an der Seite hat. Und die meisten Menschen, ich würde mal sagen 99%, die ihre Ehe beginnen, starten mit den besten Absichten. Keiner startet und sagt, mal gucken, wie lange das hält, mal schauen, ob es immer so gut geht. Und doch gibt es im Laufe der Biografie sicherlich manche Täler, manche Herausforderungen. Und Jesus sagt hier, hey, das ist etwas Heiliges. Die Ehe ist etwas unfassbar Besonderes. Und dass er sagt, die soll geschützt werden. Die soll ganz besonders eine hohe Achtung und Priorität haben in unserem Leben. Und auch das Ehebruch, Trennung, Scheidung ist wieder nur eine Folge von Dingen, die irgendwann am Anfang als kleiner Dominostein angefangen haben. Zack, zack, zack. Und Jesus bringt das hier mit in Verbindung mit Versuchung. Mit Dingen anzusehen, wo man andere Menschen begehrlich betrachtet. Und auch hier mal ein paar Statistiken für uns. 87% der Männer schauen Pornos. 63% der Frauen tun dies auch. Und es ist etwas, was gang und gäbe in unserer Hosentasche, im Smartphone, ein Klick, Dinge gesehen, dies und jenes für uns in unser Herz gelassen, wo wir vielleicht sagen, der Partner ist in die Jahre gekommen, alles ein bisschen schwabbeliger, alles nicht mehr so wie vielleicht mit Anfang 20. Und das kann etwas sein, wo man sagt, man vergleicht nicht nur äußerliche Dinge. Vielleicht ist ein anderer aufmerksamer, liebevoller, ist irgendwie besser drauf und man dann so im Herzen sagt, ach, wie wäre das, da eine andere Beziehung einzugehen. Und wenn ihr sagt, hey, wir sind so lange zusammen, da wird nichts uns trennen, dass ihr in Ehen investiert, dass ihr euch als Mentoren, Mentorinnen anbietet und sagt, hey, in junge Ehepaare zu investieren, sich Zeit zu nehmen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir einander uns stärken, die Ehe als etwas Heiliges zu haben. Und auch wenn das Thema viel Seelsorge bedarf, wo Dinge vielleicht passiert sind, wo ihr das selber erfahren habt oder im Umkreis seht, dass wir sagen, hey, wir stehen zueinander, wir beten füreinander, wir helfen uns seelsorgerlich, aber wir dürfen trotz all dem das Wort Gottes nicht verwässern, es ernst nehmen, brich die Ehe nicht. Das nächste, du sollst nicht stehlen. Diebstahl, das sollte uns hoffentlich allen geläufig sein, dass das Rauben, das Nehmen von anderen, vom Besitztum eines anderen, sei es vom Staat, vom Gegenüber, von anderen, etwas ist, was in Gottes Augen eine Abscheu ist. Und auch da gibt es natürlich manche, die haben ein leichteres Gewissen, manche ein sehr enges Gewissen. Und ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte von gestern erzählen. Und da habe ich mich wieder ertappen lassen. Ihr kennt ja den Schleiferei auf dem Markt, den Wieschmann wahrscheinlich, kennen ja die meisten von euch, ne? Da gibt es ja immer gutes Fleisch, bietet an, dass man seine Messer schleifen kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, habe mein Messer zum Schleifen hingebracht und habe die dann abgeholt, eine Woche später, pack sie aus zu Hause, sehe dann ein Messer, das mir nicht gehört. Ich so, ach gut, bringst du mal zurück. Wie das dann so ist, ne, bringe ich mal zurück. Man schneidet damit, irgendwann verschwindet das in der Schublade. Gestern gehe ich mit meinem Sohn zum Akzenta, wir mussten noch ein paar Sachen einkaufen. Ich gehe nochmal die Predigt in Gedanken durch, konnte man ganz entspannt in der Stadt tun. Auf einmal gehe ich bei diesem Wieschmann vorbei und merke, wie der Heilige Geist zu mir flüstert, Jens, du hast noch ein Messer zu Hause. Ganz ehrlich, ich bin nach Hause gegangen, dachte, ach, du liebe Zeit, dann kamen mir wieder diese Gedanken, boah, wie streng willst du jetzt sein, muss das jetzt, das ist ja so viele Jahre her, habe ich gesagt, nein, du musst es, spätestens das als Geschichte für heute dient, sei ehrlich, geh mit den Dingen gut um, eingepackt, hingebracht, blöden Spruch kassiert, oh, so ein Messer hätte ich auch nicht angenommen und bin dann nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, da hat Gott zu mir gesprochen, Dinge, wo ich gesagt habe, hey, das ist nicht mein Eigentum, habe es vergessen, war mir irgendwie nicht wichtig und Gott war das ein Anliegen, dass er es nochmal mir deutlich gemacht hat, hey, wo sind vielleicht Dinge in meinem Leben, die ich fälschlicherweise einfach nicht zurückgegeben habe, die ich ausgeliehen habe und das sind so Sachen, wo Gott uns vielleicht mal ganz bewusst anspricht, wo wir sagen, du sollst nicht stehlen, respektiere, achte, schätze das Eigentum deines Nächsten. Und das Schöne ist, wenn man in der Bibel guckt, dann sieht man, dass Jesus nicht nur sagt, stehle nicht, sondern eine Herzenstransformation von uns möchte. In Lukas 19, Vers 18 ist diese Begebenheit von Zachäus. Da sagt er, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das ist, was Jesus eigentlich von uns möchte. Ein verändertes Herz. Nicht nur, dass wir sagen, wir respektieren das Eigentum des anderen, des Staates, meines Nachbarn, meines Gegenüber, sondern er möchte uns zu einem großzügigen Menschen machen. Er möchte, dass wir nicht Nehmer sind, sondern Geber. Das finde ich so unfassbar stark, dass Gott uns auch in diesem Punkt so sehr verändern möchte. Wir kommen auf die Zielgerade mit den letzten Geboten. Wir haben besprochen, ehre deinen Vater, deine Mutter. Wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht anderen etwas rauben. Wir sollen nicht morden, nicht natürlich das Leben auslöschen, auch nicht in unseren Gedanken. Wir sollen die Ehe heilig halten, die Ehe nicht brechen. Und jetzt geht es darum, nichts Falsches gegen deinen Nächsten auszusagen. Sage nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Auch das kommt aus einer Zeit, wo Meineid gang und gäbe war, also vor Gericht etwas Falsches über andere gesagt wurde, um sich vielleicht einen Vorteil zu erschleichen. Und auch hier geht es weiter, dass gesagt wird, redet nicht schlecht voneinander, habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle. Und das ist auch etwas, was Gott uns, glaube ich, ganz bewusst aufs Herz legt. Gut übereinander zu reden, gute Worte zu haben, Lästerung einen Cut zu setzen, schlechtes Reden übereinander auszuradieren und zu sagen, hey, ich möchte nicht schlecht über andere reden, nichts Falsches sagen, nicht, wo ich irgendein Gerücht aufgeschnappt habe und mich austauschen will und mich damit irgendwie besser fühlen darf, mich profilieren kann, dass wir ganz bewusst diese Dinge abgeben und sagen, ich möchte nichts Falsches gegen meinen Nächsten sagen. Ich möchte, dass jeder in dem Raum dabei sein kann, wenn ich über ihn rede. Ich möchte, dass meine Gespräche vielleicht aufgezeichnet werden dürfen, dass wir so eine Haltung haben, dass wir sagen, alles, was wir sagen, soll hilfreich, soll gut, soll wohllautend sein. Nicht voller Lästerung, voller Bitterkeit, voller Schlechtigkeit, sondern voll guter Worte, guter Wünsche, nichts Falsches sagen und andere auch zu segnen. Wenn wir das schon leben würden, was wäre das für ein Miteinander, oder? Was wäre das für eine wunderbare Gemeinschaft? Was wäre das für ein Segen? Und damit schließe ich mit dem letzten Gebot. Du sollst nicht verlangen. Begehre nichts, was seinem Mitmenschen gehört. Weder seine Frau noch seine Sklaven, seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel oder sonst etwas, das ihm gehört. Vergleich ist es Glückes Tod. Dankbar zu sein für das, was Gott uns gibt. Dankbar zu sein auch für manche Grenzen. Und vielleicht gibt es manchmal Situationen, wo wir auf andere schauen und sagen, die haben ein besseres Leben, bessere Beziehungen, sind gesünder, sind fitter. Die haben nicht solche Sorgen wie ich, denen geht es finanziell besser als mir. Und in dieser Situation spricht schon der Prediger im Kapitel 6, Vers 9. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Verlange nicht ständig nach mehr, denn das ist vergebliche Mühe, als wolltest du den Wind einfangen. Eine Dankbarkeit über das zu haben, was Gott uns schenkt. Manchmal auch vielleicht Dinge, die wir uns anders wünschen. Und diese Spannung auszuhalten, sich weiterzuentwickeln, mehr vielleicht auch in Empfang zu nehmen. Und Gott hat, glaube ich, nichts gegen weitere Segnungen, gegen mehr Einfluss, gegen eine Beförderung oder was auch immer, gegen eine Rentenerhöhung. Aber auch zu sagen, ich darf dankbar sein. Wenn man ein Alter erreicht hat, vielleicht wo der Körper, der Kopf vielleicht nicht mehr ganz mitmacht und man vielleicht manchmal neidisch ist auf andere, die vielleicht sogar ein bisschen älter sind und die fitter sind, die noch Sport machen, die 5-mal im Jahr oder 10-mal im Jahr im Urlaub fahren können und man in seiner kleinen Wohnung sitzt und sagt, hey, was ist das für ein Leben? Und Gott sagt, sei dankbar, begehre nichts, was andere haben. Jeder hat seine Segnung, manche mehr, manche weniger. Du darfst natürlich um mehr beten, aber sei dankbar, akzeptiere das, was ich dir schenke. Ein dankbares Herz ist ein glückliches Herz. Und ich glaube, dass diese Anweisung, diese 10 Gebote wirklich ein Segen für uns sein dürfen. Dass sie hoffentlich uns begleiten in diesem Jahr 2023, dass sie uns immer wieder Ankerpunkt sind. Dass wir darin lesen, dass wir sie uns immer wieder in unser Herz schreiben. Und wie der Psalmist sagt, ich denke Tag und Nacht über dein Wort nach, weil es mein Leben bereichert. Ich bin glücklich, wenn ich über deine Regeln nachdenke. Dass wir sagen, wir wollen eine Beziehung zu Gott haben, die wirklich frei ist von irgendwelchen anderen Dingen. Und wir wollen ein Miteinander führen, wo wir einander in Wertschätzung, in Ehre begegnen, einander Gutes tun. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Und wahrscheinlich gibt es die ein oder anderen Fragen, wo wir vielleicht noch drüber kauen dürfen und sagen, wie gehen wir denn mit Ausnahmen um? Wie gehen wir denn damit um, wenn es Dinge gibt, die vielleicht nicht so dem Ideal entsprechen? Vielleicht, dass wir dem Ehepartner untreu sind, dass wir vielleicht etwas genommen haben, was nicht uns gehört, dass wir unsere Eltern nicht geehrt haben, vielleicht manchmal berechtigt, unberechtigt. Ich möchte uns Mut machen, ernsthaft nach Gott zu fragen. Gott, was ist dein Gedanke dazu? Nicht, was mein Ich, was ist mein Gefühl dabei, sondern was sagt Gottes heiliges Wort? Und wo Dinge unklar sind, wo Situationen gibt, die nicht so klar zu erkennen sind, mit Geschwistern sich auszutauschen und zu sagen, hey, was ist denn deine Meinung dazu? Bete doch mal mit mir. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das lösen? Bitte hilf du mir, einen Weg zu finden und dann immer wieder zu hören, dass Gott zu uns spricht. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Manchmal so deutlich wie gestern auf dem Markt, manchmal vielleicht auch gar nicht. Und dass wir ein offenes Herz, einen offenen Geist haben dürfen. Gott, wo möchtest du zu uns sprechen? So möchte ich euch gerne einladen, für eine Zeit des Gebets und dann feiern wir, glaube ich, gleich das Abendmahl. Also steht gerne auf, dass wir noch miteinander beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für deine Gebote, die so heilsam, so wohltuend sind. Und manchmal fühlen sie sich auch so schwer für uns an. Es gibt Situationen, wo wir Gebote gebrochen haben, die uns vielleicht jetzt ganz bewusst vor Augen sind, wo wir schlecht über andere geredet haben, wo wir untreu gewesen sind, wo wir nicht nach deinen Vorstellungen gelebt haben, wie du das Miteinander zu Menschen möchtest. Und ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich bitte dich, dass du uns unsere Schuld wirklich vergibst und eine Sehnsucht danach schenkst, deinem Ideal nachzujagen, dass wir ein Leben führen wollen, an dem du Freude hast. Danke, dass du uns helfen möchtest, dass du unser Herz verändern willst. Und so möchte ich beten für meine Freunde, meine Geschwister hier im Heiligenhaus, in der Gemeinde, dass die Sehnsucht nach dir, das Leben nach deinem Geboten, nach deinen Worten uns alle verbindet, dass wir uns gegenseitig ermutigen, manchmal auch ermahnen und zurechtweisen, dass du das Wichtigste in unserem Leben bist. Danke für deine Liebe, deine Treue. Danke, dass du unser Gott bist, der uns vorangeht. Amen.